Ja, schön, dass wir uns schon wieder hören. Und vor allen Dingen mit solch einem Spiel im Rücken. Es kann ja besser gar nicht sein.
Ja, allerdings. Also ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass ich mich mal, wenn ich sage, so freuen würde, klingt so, als hätte ich jetzt juchzend irgendwo, wäre ich durch Köln gelaufen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Bayern-Sieg in der Champions League mal mit einer solchen Freude aufnehmen würde. Das war schon wirklich bemerkenswert. Toll. Und natürlich schön zu sehen, wie Madrid also während, aber vor allen Dingen nach dem Spiel gejammert hat. Das habe ich auch mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis genommen. Hat mir in Gänze gut gefallen. Schönstes Bild war, die ganzen Madrilenen, also Bellingham und Vinny und wie sie alle heißen, beschweren sich ohne Ende, gehen auf den Schiri zu und jammern und beschweren sich. Und im Hintergrund siehst du schon Michael Olise mit seiner kleinen Trophäe, Spieler des Spiels, wie er Selfies und Fotos macht. Das fand ich, was war für mich die schönste Szene des Abends. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Die Spanier, also obwohl es natürlich auch es war ja ein spanisch-spanisches Duell, Atletico gegen Barcelona. Ja, aber richtig, da hat sich ja richtig Barcelona auch als schlechter Verlierer geoutet. Also die beiden absoluten Großclubs, die seit Jahren La Liga dominieren, ja, sind als schlechte Verlierer vom Platz gegangen. Und gerade Real Madrid, die ja durchaus eine lange Geschichte der Schiedsrichterbevorzugung aufweisen können, sich dann so zu alterieren aufgrund dieser gelb-roten Karte gegen Camavinga und aufgrund dieses Spiels, es ist schon lustig. Und vor allen Dingen die genaue Gegenüberstellung dieser beiden Teams, bevor wir da richtig reingehen, aber Real Madrid ist ja wirklich so unsympathisch in allem, also die, wenn die noch an der Sympathieschleife drehen wollten, müssten sie eigentlich Robinho rehabilitieren und auf der anderen Seite die Bayern, wo man einfach niemanden findet, wo man sagen kann, ja, mit dem hätte ich gerade keine Lust, irgendwie Fußball zu spielen.
So ist es.
Ich hätte zumindest keine Lust, mich mit Lennart Kahl zu zeigen. In diesem Schlumpfgewand.
Und das aus deinem Munde, ja, Mike, ne? Also das muss man ja auch sagen. Er kommt da in dem Original Cindy aus Marzahn-Jogger, kommt er da, verletzt wie er ist, kommt er da hin. Und der hat ja dann irgendwie auch ein Foto mit der Mannschaft gemacht. Ich habe erst gedacht, weil ich habe ihn nur von hinten gesehen, ich habe gedacht, das wäre das neue Maskottchen. Irgendwie Pinky. Ne? Ja. Pinky, das neue Maskottchen.
Ist es nicht dieses Schweineeinhorn-Kostüm von Steffen Baumgart aus dem Kölner Karneval? Micky, du bist ja gerade in Köln. Du kannst es ja wissen. Das ist doch einfach, das hat er doch im Fundus, Fundus beim FC gefunden und hat gesagt: Hier, da ist das alte Baumgart-Kostüm, jetzt bin ich der Kult-Karl.
So, ihr merkt schon, hier werden die richtig wichtigen Sachen der Champions League besprochen. Ich muss natürlich trotzdem einmal ganz kurz Ordnung hier reinbringen, wie sich das gehört. Und auch diese Folge, auch die Königsklasse, fängt man natürlich an mit dem Kommando Musik bitte. So, damit herzlich willkommen nach diesem wirklich denkwürdigen Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse zu Fußball-MML-Königsklasse, präsentiert von Indeed. Und ich begrüße in Köln Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich. Ich habe gestern mir eine neue Fußballkneipe erschlossen. Es war sehr schön.
Hast du auch eine neue Fußballkneipe in Berlin? Lukas Vogelsang.
Nee, ich war bei unserem Freund und Podcast-Aficionado Julian Hutter, mit dem ich vorher noch auf dem Platz gestanden hatte. Und ich kann schon mal eine kleine Anekdote erzählen, weil es ja jetzt um die deutsche Brille und den FC Bayern geht. Wir saßen da, haben uns Pizza bestellt, schön Helles getrunken. Und dann kam noch ein Freund von ihm, seines Zeichens aus Bielefeld und auch Amine. Und die Ostwestfalen, das weißt du ja, Mike, die haben die Ruhe weg. Und der saß im Sturm dieser zweiten Halbzeit und sagte dann irgendwann um die 55. Minute rum, sagte der: Macht euch doch keine Sorgen, weil Hutter war natürlich als Bayern-Fan komplett am Ventilieren. Macht ihr doch keine Sorgen, es ist doch wie immer, am Ende schießen die Bayern in der Schlussphase noch zwei Tore. Dann trank er sein Helles. Und als dann Olise getroffen hatte, sagte er: Siehste, stand auf und ging.
Ja, genau, genau so ist man in Ostwestfalen. Ich bin auch einer, ich bin Mike Nöcker und versuche euch mal zu jonglieren durch diesen Podcast und vor allen Dingen natürlich durch dieses wahnsinnig aufregende Spiel, das wir jetzt starten, und zwar indem wir sie aufsetzen. Die deutsche Brille. Und es geht natürlich um FC Bayern gegen Real Madrid. 4:3 endet dieses Wahnsinnsspiel. Insgesamt schlägt Bayern München dann zum ersten Mal seit 2012 in einem K.O.-Spiel die Madrilenen insgesamt also mit 6-4. Real geht dreimal in Führung. Den Siegtreffer erzielte dann aber der FC Bayern München. Manuel Neuer sieht gleich zweimal bei Gegentreffern nicht so wirklich gut aus. Dazu schalten wir gleich zu unserem Manuel Neuer-Korrespondenten Micky Beisenherz.
Bitte
aber
darum.
Vorher nochmal ganz kurz natürlich auch Slavko Vincic, der hatte entscheidenden Anteil am Ende der Partie. Die gelb-rote Karte gegen Kamavinga ist extrem strittig. Diaz und Olise machten dann wenige Minuten später den Sack zu. Und wir alle wissen ja schon, im Halbfinale treffen die Bayern jetzt auf PSG. Da müssen sie aufgrund einer Gelbsperre auf ihren Cheftrainer Vincent Kompany verzichten. Ja, fangen wir doch mal an mit dieser Achterbahn der Gefühle, oder? Um mal meinen Lieblingstaxifahrer aus München, Werner Hillermann, zu zitieren, der mir eben noch eine Nachricht schrieb: Es war ganz sicher nicht das beste Spiel, das ich in der Arena gesehen habe, aber ganz sicher eines der spektakulärsten. Ich habe ganz schön lang gebraucht, um mich hinterher wieder runterzufahren. Oder auch gesagt, herzlichen Glückwunsch, da haben die Bayern jetzt endlich auch mal ihren nachhaltigen Europapokalabend, den sie so schnell nicht vergessen werden.
Ja, aus Dortmunder Perspektive kennt man das ja, dass man es mit einem schier übermächtigen Gegner zu tun hat und sehr hart damit zu knacken hat, dass man wahrscheinlich rausfliegt. Die Bayern kennen das ja relativ selten, wobei man sagen muss, sie hatten es ja zuletzt häufiger, dass sie im Viertelfinale ausgeschieden sind. Also insofern ist dieses Erlebnis für den FC Bayern-Fan so ungewöhnlich auch nicht. Aber es war natürlich schon interessant, weil das Spiel ging los und der durchschnittliche Bayern-Fan zu Hause, der hat noch gar nicht die Leibniz-Knabberbox geöffnet, war eigentlich noch mal kurz in der Küche, um sich dann noch irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, eine Spezi zu holen. Und da stand es schon 0-1 aus der Bayern-Sicht, weil Manuel Neuer, was haben wir hier im Podcast gesagt? Wir haben Manuel Neuer immer gelobt, aber wir haben auch gesagt, das wird jetzt in den nächsten, irgendein Klopper wird jetzt relativ bald kommen. Dass er so schnell liefern würde, hätte ich nicht gedacht. Und irgendwo sitzt in Hoffenheim, in Sinsheim, sitzt Bernd Baumann und sagt, jawohl, wieder ein schönes Argument für mich. Ja, also Manuel Neuers Leistung mit Licht und Schatten, würde ich sagen, ne? Weil er hat natürlich bei zwei Toren nicht so gut ausgesehen, aber er hat dann zwischenzeitlich natürlich auch wieder den Manu gezeigt. Wobei, wie gesagt, der Spitzname Pannen-Manu ist natürlich schon geil, ne? Pannen-Manu.
Also man muss doch ganz klar sagen, bei dem ersten Tor, was war es, 37 Sekunden, da hatten wir noch nicht mal die Lautstärke am Fernseher richtig eingestellt.
Gut, das hatte
auch Menschen durchs Bild.
Hatte das Sound nicht den ganzen Abend nicht, aber.
Und vor allen Dingen, in der Zeitlupe sagte dann der Kommentator Jan Platte bei The Zone, da hat er spekuliert. Und das klang, das ist für mich der Euphemismus des Abends, weil es klingt so, als hätte er noch ein zweites Haus. Genau, als hätte er noch ein zweites Haus am Tegernsee gekauft, an seinem Hausberg. Aber er hat ja einfach, einen Fehlpass gespielt. Einen schreiend kaputten, blödsinnigen Fehlpass, der wirklich an die schlimmsten Manuel Neuer-Momente erinnerte und wo man gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst dir doch nicht. Nach dem großen Micky Dragoslav Stepanovic, nach dem großen Steppi-Motto.
Ah ja, sehr gut.
Erster Pass gleich scheiße. Kannst du doch nicht mit dem allerersten Pass, mit deiner ersten Aktion alles einreißen, was du dir in dem Spiel aufgebaut hast. Es ist unfassbar gewesen.
Ja. Auf der anderen Seite, ich, der ja so ein bisschen auch als Lamoyant gilt, finde es ja immer wieder faszinierend, dass man sich, wenn man so einen Patzer macht, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass das ganze Spiel wirklich schlecht läuft. Man könnte sagen, irgendwie beim Freistoß ist es ja auch noch der Fall gewesen. Da ist es ja noch, also den hätte er an guten Tagen natürlich gehabt. Und dann.
Ja.
Kann man sich aber so noch stabilisieren, dass man ja im Grunde genommen das Spiel auch rettet, denn hätte Mbappé diese Großchance versenkt, wo Neuer reflexartig den Reklamierarm hochgenommen hat und das Ganze eben zunichte gemacht hat, dann wäre Real ja wahrscheinlich durch gewesen.
Aber wie seht ihr das? Also bei dem Freischusstor durch Güler sagt ja jeder, den muss er mit der Mütze halten. Spoiler, er hatte halt keine auf. So, das ist das erste Problem. Ja. Da fand ich aber, da stand die Mauer schlecht. Also es fängt schon an, dass er die Mauer falsch stellt. Die stand noch viel zu weit rechts. Also von Neuer aus gesehen viel zu weit links. Die deckten doch nur das halbe Tor ab. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Dann geht es über die Mauer in die Mauerecke. Er ist aber trotzdem da. Und statt zu fliegen, macht er so einen Sidestep. Das sah aus, wie wenn ich mal ins Tor muss bei der Autorenmannschaft. und probiere so zu tun, als wäre ich ein Keeper, dann macht er so einen komischen Schritt, dann hat er den Ball erst
war
hinter der Linie.
War er so eine Art Cha-Cha-Cha, so Let's Dance, Manu, Pan-Manu übt für Let's Dance und dann fehlt ihm halt so der halbe Schritt.
Und den muss er haben. Und bei dieser Mbappé-Chance, die Mike gerade angesprochen hat, habe ich gedacht, naja, aber er hat ihn doch eigentlich auch angeschossen. Also natürlich geht der Arm raus, aber der ging schon sehr, also ich möchte das nicht schmälern, der Reflex ist ja trotzdem da. Aber wenn Mbappé den halt ein bisschen kontrollierter aufs Tor bringt, dann ist er wahrscheinlich auch drin. Also die Hand schnellt raus, der Reklamierarm, wie Mike es beschrieben hat, aber trotzdem kommt es ja schon sehr auf den Körper. Also wenn er den als Manuel Neuer auf der Linie mit den Reflexen, die er besitzt, nicht hält, dann kann er auch sein Täschchen packen und vom Platz gehen.
Da würde ich jetzt die Rettungstat gegen Mbappé würde ich jetzt nicht so kleinreden. Nee. Die fand ich schon wirklich sehr, sehr gut. Und er steht ja auch da, wo er steht, weil er halt eben als Torhüter genau weiß, wo er sich dann auch hinstellen und hinknien muss. Also das fand ich schon wirklich nach wie vor sensationell und hat er wieder einiges an seiner Reputation gerettet. Aber klar, das erste Ding war wirklich ein sensationeller Klopper. Also da muss man erstmal drauf kommen, den so zu spielen. Also da siehst du aber halt eben auch, wie unterspannt man dann manchmal sein kann zu Beginn eines Spiels, dass man auf so eine Idee kommt. Ja. Finde ich schon toll.
Ja. Lass mal so ein bisschen der Reihe nachgehen, was dieses Spiel geht. Jetzt nicht unbedingt in der Dramaturgie des Spiels, sondern vielleicht in den unterschiedlichen Dingen, die einem so aufgefallen sind. Um mal was Negatives sozusagen, um damit mal anzufangen. Ja. Ich glaube, ich habe schon lange kein Spiel mehr von zwei absoluten Top-Mannschaften gesehen, die so viele Fehler produziert haben.
Ja, irre, ne? Oder? Ich meine, daran siehst du halt eben auch einen Satz, den ich auch sehr gerne sage und sehr häufig, aber so ist es nun mal, dass du es halt mit Menschen zu tun hast. Und die werden dann auch, selbst die abgezocktesten Profis in einer solchen Situation dann auch mal ein bisschen hibbelig. Und genau, und sind nervös und produzieren. Wobei, das war mit Atletico am Vorabend im Spiel zu Beginn auch so, dass du auch dachtest, oh Mann, ey, die sind aber wirklich ganz schön von der Rolle, wenn es darum geht, Passsicherheit zu zeigen. Aber so ist es so. Und du konntest in dem Spiel der Madrilen gegen die Bayern natürlich sehr gut sehen, was man sich so vorgenommen hatte, speziell in der zweiten Halbzeit, als die Bayern Madrid eingeschnürt haben und Madrid ganz ersichtlich auf Konter gesetzt hat, weil das natürlich die Stärken sind, die sie dann mit Vini und mit Mbappé ausspielen konnten oder hätten ausspielen müssen in mehreren Situationen, weil das war ja dann weitestgehend Spiel auf ein Tor. Ohne allerdings die Gefahr von Madrid hier kleinreden zu wollen, denn die war stets gegeben.
Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass mir diese Bayern-Mannschaft extrem sympathisch ist und ich finde, es trägt auch zur Sympathie dabei, dass man gesehen hat, die schwarze Bestie ist menschlich, weil sie in der ersten Halbzeit einfach auch Nervosität gezeigt hat. Es gibt ja auch ein paar Spieler, die sind noch sehr jung, wie Pavlovic zum Beispiel, der ja Licht und Schatten hatte im Hinspiel, eine wirklich furchtbare erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hat er dann nochmal aufgedreht. Und hier sah man das auch. Es war eine große Nervosität. Das wird natürlich nicht begünstigt durch den Fehler von Neuer, aber obwohl sie dann ja schnell antworten, eben durch jeden Pavlovic. Ja. Aber trotzdem hast du gemerkt, okay, die stehen nicht so sicher wie sonst. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, hat sich Real was vorgenommen. Es war ja so giftig wie selten. Ich hatte das Gefühl, da stehen teilweise 10 bis 11 Antonio Rüdigers auf dem Platz. Und als sie dann in der zweiten Hälfte dieses Handballspiel aufgezogen haben, die Bayern, habe ich extra mal darauf geachtet. Die meiste Zeit hat Real Madrid in einem 6-2-2 gegen den Ball gearbeitet. Die standen hinten in einer Sechserkette und dann zwei im Mittelfeld und vorne lauerten natürlich die beiden Superstars und warteten auf eben jene Konter. Und das hätte auch richtig nach hinten losgehen können, weil Real Madrid war das Viertelfinale Real Madrid. Das war das K.O.-Phasen Madrid, weil da war alles möglich.
Na, die Idee von Madrid, es so zu machen, war ja grundsätzlich auch nicht so schlecht. Also, ne, ich meine, das haben sie mit anderen Mannschaften auch schon gemacht. Wir haben es ja auch gesehen im Champions League-Finale, als die Dortmund, da war es natürlich eher so, da hat Madrid darauf gesetzt, dass die andere Mannschaft sich allzu sicher fühlt, um dann knallhart zurückzuschlagen. Und das hätte ja jetzt gegen die Bayern so auch ganz gut funktionieren können. Die Bayern drängen die ganze Zeit, die Bayern schnüren Madrid ein und dann sitzt ein Konter und dann ist halt Feierabend. Dann steht es halt 4-3 und in der Arithmetik des Spiels wäre es ja normalerweise auch so gekommen. Also Madrid legt vor, die Bayern ziehen gleich und immer wieder. Es war ja einfach auch ein geiles Spiel. Das war ja wirklich, also da wurde ja echt einiges geboten.
Fantastischer Moment, als der Bayern-Julian neben mir sagte, beim Stand von 3-2 für Madrid, ja, aber die haben Angst, weil wenn die Bayern eins schießen, dann ist es ja vorbei. Und dann sagte sein Kumpel, ja, aber wenn Real eins schießt, ist doch auch vorbei. Ach, ja, ach so.
Ja, aber so, ja. Das ist witzig, weil so ungefähr war dieses Spiel auch, ne? Also man hatte genau das Gefühl, Visier hoch und Rock'n'Roll. Das war einfach genau dieses Spiel, wo du das Gefühl hattest, es kann jederzeit vorbei sein. Und zwar hüben wie drüben.
Aber bei allen Sympathien, die dieser Mannschaft zufliegen und Vincent Kompany, den wir wirklich über den grünen Klee gelobt haben, ich finde, weil alle darüber gesprochen haben vorher, wenn die Bayern ausscheiden, dann ist die Saison kaputt. Dann ist es egal, ob sie daheim, das Double holen, DFB-Pokal, Meisterschaft, alles egal. Wenn diese Mannschaft im Viertelfinale an Real scheitert, diese historische Chance gegen ein schwächeres Real nicht nutzt, dann ist die Saison im Grunde kaputt. Anders muss man doch jetzt aber sagen, nach diesem wilden 4-3 und diesem Aufbäumen und nochmal zurückkommen und dann diese Schlussphase, das hat doch jetzt schon diese Mannschaft veredelt, weil man nicht nur die Sympathien hat, sondern sagt, jetzt hat man auch diese großen Abende mit ihr erlebt.
Ja, total. Also das war definitiv einer, es waren sogar zwei. Natürlich das Rückspiel war noch spannender, weil die Bayern ja im Hinspiel so dominant gewesen sind. Das Rückspiel war spektakulär. Und ich meine, das gibt dir ja als Mannschaft auch sehr viel mit, wenn du es schaffst, immer wieder zurückzuschlagen gegen Real Madrid, um dann am Ende, und da sind wir wieder bei dem Thema, das, was ja Ancelotti seinen Madrilenen immer mitgegeben hat, ruhig. Ganz ruhig, wir machen das schon. Ja. Und in der Tradition des Bielefelders, der da mit euch zusammen geguckt hat, halt eben auch der Mannschaft zu sagen, pass auf, nicht nervös werden, nicht die Brechstange. Ich meine, das war ja auch faszinierend zu sehen, wie lange der Ball zwischen den Bayern hin und her zirkulierte, ohne dass ein Madrilene auch nur mal am Ball gewesen wäre. Ne? Also die Ballsicherheit in dieser Situation, in dieser Drucksituation, und zwar nicht nur der Druck auszuscheiden, sondern auch der Druck von den Madrilenen, die natürlich trotzdem da auch immer wieder versucht haben, den Ball sich zu holen, das war schon bemerkenswert. Und in der Situation dann irgendwann zu sagen, wir machen da schon noch einen, das ist schon, also beziehungsweise dann zwei, als Ulisse dann noch zum Schluss den Deckel drauf gemacht hat. Also das sind ja alles Informationen, die du dir selber erarbeitest in einem solchen Spiel, die du dann natürlich mit in ein Halbfinale nehmen kannst, gegen, eigentlich ist es egal gegen wen, weil du weißt, ey, was soll uns denn passieren?
Aber das ist doch auch reine Psychologie. Ich meine, Micky, du hast ja auch lang genug selbst gespielt und spielst ja immer noch, wie uns Litti noch einmal hat wissen lassen in der Jubiläumsfolge. Aber wenn man trotz der eigenen Nervosität und obwohl man merkt, man kommt nicht auf 100% und man hat viele Wackler in der Defensive, sich darauf verlassen kann, dass die drei Tenöre da vorne den Ton treffen werden. Also du weißt einfach, die drei da vorne, selbst an einem schlechten Tag, ist jeder für ein Tor gut. Und dann trifft Kane, dann trifft Diaz, geile Bude, und dann setzt Ulisse den Schlusspunkt. Die haben ja wieder abgeliefert. Man hat sie nicht so oft gesehen wie sonst. Und Harry Kane hat oft, ich weiß nicht, ob es an dieser kleinen Verletzung liegt oder auch an dem Spiel selbst, hat oft in der Luft gehangen. Er hat aber trotzdem getroffen. Am Ende schlägt Ulisse zu. Und das ist einfach, das gibt dir eine so großartige Ruhe in Abwehr und Mittelfeld, wenn du weißt, der Ball muss nur irgendwann zu einem da nach vorne kommen und der wird den Moment schon noch haben. Und wenn es in der 88. oder der 91. ist, und das wiederum, das ist der Umkehrschluss, Obacht, macht ja auch was mit dem Gegner, weil du kannst dich ja nie entspannen, weil du weißt, einer von den dreien murmelt dir sonst so ein Ding noch rein.
Naja, also entspannen kannst du dich auf diesem Niveau im Profifußball sowieso nie. Ne? Das muss einem natürlich bewusst sein. Aber aus Sicht des Bayern-Fans, in den ich mich nur wirklich jetzt auch nicht allzu heftig einfühlen will, weil mir das also wirklich spinnefeind ist. Aber es ist ja schon ganz beruhigend, das zu sehen, dass du, selbst wenn du noch ein gutes Stück vor der Strafraumgrenze bist, weil du nicht weiter vordringen kannst, du trotzdem davon ausgehen kannst, dass, wie sagt man so schöne Beispiele, ein bisschen was geht allerweil. Und dann macht halt Musiala, legt den Ball mit der Hacke zurück und dann schießt Diaz halt eben aus 20 Metern. Aber weil sie es können, weil sie es können. Und selbst dann, das ist ja für den Gegner jetzt auch keine beruhigende Botschaft, du mauerst im Grunde genommen den Strafraum zu. Du stehst massiert um den Strafraum rum und trotzdem ist da die Möglichkeit für die Bayern zu treffen, weil sie eben Spieler haben, die es können.
Zwei Suggestivfragen zum Abschluss dieses Segments. Dann ist Ulisse mittlerweile mehr Arjen Robben als Arjen Robben selbst? Und die zweite ist, wie sehr ärgern Sie sich denn in Liverpool, dass Sie diesen Luis Diaz abgegeben haben nach München?
Ja, bei Liverpool wissen Sie ja gar nicht genau, über welchen der 48 Gründe Sie sich jetzt gerade zuerst ärgern sollen. Ne? Da ist ja eigentlich nur ein einziges Ärgernis. Und was Ulisse angeht, also sagen wir es mal so, dass dieses Tor dann ist es ja sogar die Nachspielzeit gewesen, ne? Gefallen ist, was natürlich ein wunderbarer Schlusspunkt ist, um dann auch noch in die Kurve zu rutschen zu den Fans. Also da möchte man ja fast Bayern-Fan werden. Er hat es ja im Spiel auch schon 2-3 Mal versucht.
Ich finde, jetzt übertreibst du.
Ja, ja, keine Sorge, ich ziehe auch schon wieder zurück. Er hat es ja schon 2-3 Mal versucht, der ist ja nur knapp ich glaube, nicht am Torhüter gescheitert, aber er war knapp drüber oder so. Also das heißt, es war fast zwingend erforderlich, dass das noch passiert, dass das Ding reingeht. Und er ist halt Robben in sympathisch. Das ist ja auch noch das Schlimme an der ganzen Sache. Was hab ich den Robben gehasst? Aber ja.
Ich hab zwei schnelle Fragen noch. Und zwar Nummer eins, Real Madrid regt sich so unfassbar über den Schiedsrichter auf. Dass
die sollen die Schnauze halten.
Okay.
Sehr gut, danke.
Und Frage zwei, man muss ja trotzdem mal ein bisschen an der Defensivarbeit der Bayern zweifeln.
Already Pfeife! Oh, Entschuldigung, bitte, ist wieder aus mir rausgeworfen.
An der Defensivarbeit der Bayern zweifeln. Reicht das fürs Halbfinale?
Boah, es ist natürlich auch der härteste Gegner jetzt. Also Real ist halt nicht das Real, was sie waren mit Modric und Kroos. Das ist halt wirklich ein riesen Abfall. Also nicht als Produkt, sondern einfach, wenn man sich die Kurve anschaut, da ist einfach ein Leistungsabfall, da ist ein Gefälle zu der Mannschaft, die sie noch vor 2-3 Jahren waren. Und jetzt kommt Paris Saint-Germain. Und da hat Spiegel Online, glaube ich, direkt nach dem Sieg in Liverpool getitelt, der große Favorit auf den Champions-League-Titel ist immer noch Paris. Und ich glaube, so muss man auch das einschätzen. Die Bayern waren für mich der Favorit gegen Real. Das musste jetzt passieren und sie haben es ja dann auch bestätigt. Aber sie sind, finde ich, auch nach den 2 Spielen gegen Liverpool, ich meine 4-0 Tore, 2-0 im Hinspiel, 2-0 im Rückspiel, sie sind der absolute Favorit gegen die Bayern, weil sie so wahnsinnig gut aufgestellt sind in der Offensive, weil sie aber auch als Team funktionieren, weil sie hinten gut stehen, weil sie wirklich einfach nochmal besser geworden sind als im vergangenen Jahr, als sie, die Älteren werden sich erinnern, Inter Mailand 5-0 im Champions League Finale rasiert haben. Da würde ich als Bayern-Fan das erste Mal in dieser Saison richtig, richtig zittern, weil da kommt wirklich was zu auf die Bayern.
Ja, total. Also das ist wirklich genau aus den von dir genannten Gründen. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal so die spitze These in den Raum werfen, weil sonst ist es ja langweilig. Wir haben halt einfach jetzt auch Paris heillos überschätzt, weil sie gegen ein sehr, sehr schlechtes Liverpool weitergekommen sind und haben sie deshalb ein bisschen höher eingeschätzt, als sie tatsächlich sind.
Dann lass doch mal in diese Ebene direkt reingehen, oder?
Das machen wir nämlich, weil wir angekommen sind in der Kategorie Unsere Legionäre. Die Rubrik, in der wir mal auf die deutschen Spieler ein bisschen schauen. Einer ist ja zumindest dabei und der weiß jetzt, es ist die erste Saison beim FC Liverpool ohne einen Titel. Die Rede ist von Florian Wirtz, der bei Liverpool unter Vertrag steht und gegen
Wirtz die Pfeife!
und gegen PSG,
Stimme des Volkes.
Und gegen PSG spielen musste, entstand 0-2, also auch das Heimspiel geht 0-2 verloren, insgesamt also 0-4 ausgeschieden Liverpool gegen den Titelverteidiger. Doppelpacker Ousmane Dembélé war unterm Strich eine Klasse besser, insgesamt natürlich zusammen mit seinem gesamten Team. Im Hin- und Rückspiel erspielte sich Liverpool, Achtung, mickrige 5 Torabschlüsse. Kurz.
Auch nicht so ganz gut. Schlimmste Nachricht zuerst, wenn ich es richtig gesehen habe, es ist ja auch noch immer die Indeed-Königsklasse, also schauen wir auf einen Ex-Frankfurter.
Ja.
Ikitike, der sich ja sehr, sehr schnell zum großen Hoffnungsträger in Liverpool aufgeschwungen hat, hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen, ausgerechnet im Duell mit seinem Heimatverein, der kommt ja von Paris. Ganz schlimme Geschichte, Saison vorbei. Er war ja in die, er war ja in die Startelf gerückt, beziehungsweise neben ihm spielte ja Isak. Das war ja sozusagen die große Fanfare. Also Arne Slot hatte zur Aufholjagd geblasen und hat es mit einem Doppelsturm versucht. Also Ikitike, der schon seit Monaten abliefert, zusammen mit Isak, der ja monatelang gefehlt hat, hat auch nicht funktioniert. Jetzt geht der an Krücken den Rest der Saison. Muss mal gucken, wie der zurückkommt, wird ja dann auch eine mögliche WM verpassen. Das ist richtig schade. Für Wirtz ist es jetzt auch nicht zwingend, die Saison, die er sich vorgestellt hat. Meisterschaft weg, Champions League-Titel auch nicht mehr erreichbar. Ist ein bisschen schade, aber all in all, so wie sich Liverpool seit Wochen und Monaten präsentiert in dieser Inkonstanz, wo man weiß, okay, selbst wenn sie, sagen wir mal, Chelsea schlagen an einem Wochenende, dann können sie in der Woche drauf in Bournemouth verlieren. Dann verlieren sie gegen Leeds, dann fliegen sie irgendwie im FA Cup raus. Also da gibt es ja keine Konstanz. Da hat Arne Slot irgendwie in seiner zweiten Saison überhaupt kein Mittel gefunden und überhaupt keine Aufstellung und kein System, das dieser Mannschaft gerecht wird und in dem alle Spieler ihre Stärken ausspielen können. Das ist schade. Und dann kommt eben die Maschine PSG und das ist sie. Es ist ein mit Stars gespicktes Kollektiv unter Luis Enrique und die sind so eingespielt und die sind so stark von der Bank, dass sie dann eben tatsächlich ein Level besser sind. Und wenn du einfach weißt, da vorne sind Kvaratskhelia, der Ballon d'Or-Gewinner, Dembélé, der dann doppelt getroffen hat, und Doué. Und wenn Doué sagt, ich bin müde, kommt deren bester Ligue-1-Torschütze Bradley Barcola von der Bank und ist halt auch nochmal ein ekelhaft belegenes Element. Ja, es ist halt neben den Bayern tatsächlich momentan die beste Mannschaft in der Champions League.
Ich glaube sogar, dass das Duell ist des zukünftigen Ballon d'Or-Gewinners, wenn wir nämlich davon ausgehen, dass Frankreich in der Weltmeisterschaft sehr weit kommt, vielleicht sogar die WM gewinnen wird, dann wird vielleicht sogar eben auch zwischen Olise und Dembélé in diesem Spiel, beziehungsweise in diesen beiden Spielen, entschieden, wer Ballon d'Or-Gewinner wird, weil... Auch jetzt harte These, wer dieses Halbfinale gewinnt, gewinnt auch den Titel.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das, den kommen wir ja gleich noch, das ekelhafte Atletico wieder zurück. Die würde ich nicht, also ich würde sogar sagen, Atletico ist aufgrund der Spielanlage auch Favorit, leichter Favorit gegen Arsenal. Und dann muss man schauen. Aber ich finde, das Ballon d'Or-Duell, ich muss ja meinem eigenen Tipp treu bleiben, ist ein anderes. Wenn ich ja sage, mit Tuchel und Kane werden im Sommer Weltmeister in den USA. Und Kane gewinnt die Champions League mit den Bayern, dann muss Harry Kane Weltfußballer werden. Was war das 50. Pflichtspieltor gestern Abend gegen Real? So, es ist schon Wahnsinn. Und wenn der dann irgendwie, also es muss beides eintreffen, weil er natürlich nicht so eine Glamour-Figur ist wie die anderen. Also er muss eigentlich die Champions League gewinnen und Weltmeister werden, wenn sonst nichts ist. Aber das ist schon für mich das Duell. Also Dembélé, Kane, aber Olise ist natürlich, ist mit in der Verlosung, weil er jetzt diese prägende Figur ist, klar, aber ich sehe trotzdem so, Kane spielt so eine herausragende Saison. Es ist
Wahnsinn, oder?
Es ist Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich, wirklich irre. Also Harry Kane ist, das haben wir auch schon hier mehrfach gesagt, man kann es gerne nochmal unterstreichen, also diese 100 Millionen für Harry Kane, die hielte ich einst in erster Linie für einen Showtransfer, weil Hoeneß und Co. mal zeigen wollten, was für dicke Klöten sie haben, aber dieses Geld hat sich in einem Markt, in dem immer größere Fantasiesummen für immer durchschnittlichere Spieler gezahlt werden. Dieser Transfer hat sich auch in der Höhe der Summe aber mal wirklich voll gelohnt. Also das.
Ich würde mal eine Überleitung zum nächsten Spiel versuchen. Also Harry Kane hat ja lange in London gespielt bei Tottenham. Es ist ja noch ein Londoner Club in der Champions League. Und es ist jetzt nicht nur in diesen Wochen das Comeback von Kai Havertz, sondern ist in der Champions League auch das Comeback von boring Arsenal. Sie sind wieder da, nur auf einem anderen Niveau. Ja. Nach Hin- und Rückspiel ein mickriges 1:0 gegen Sporting. Die haben wahnsinnig an Momentum verloren in den letzten Monaten. Also da zeigt die Kurve wirklich nach unten zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt.
Das ist aber das Sporting, das Bodø Glimt rausgehauen hat, ne? Wollen wir auch nicht vergessen.
Okay, entschuldige.
So, also es ist dieses Sporting, ja, so. Ja, gut, ich will jetzt nicht mit dem guten Pferd anfangen, das nur so springt, wie es muss. Aber ja, es ist ein bisschen dünne. Aber wir haben natürlich in der langen Tradition der Champions League auch Vereine gesehen, die in irgendeiner K.O.-Phase dann also besonders aufgetrumpft haben, nur um dann bei der nächsten Finalbegegnung dann richtig abzuscheißen. Also dann lieber ein sehr frugales 1-0, um dann halt einfach im Halbfinale richtig aufzutrumpfen als umgekehrt. So ist es dann halt manchmal. Genau. Aber klar, dass das jetzt nicht für Ekstase sorgt, speziell wenn man vorher die Spiele gesehen hat, Bayern gegen Real oder auch Atletico gegen Barca, das ist klar, das stimmt.
Ja. Zumal ja auch, wenn du gegen deine eigene Prophezeiung spielst, ne? Also das haben ja viele dann auch gesagt, als Arsenal so fulminant in diese Saison startete, fulminant die Hinserie spielte, alle eigentlich schon davon ausgegangen sind, dass sie im Grunde genommen mal mindestens das Triple holen. Jetzt stehen sie vor dem absoluten, ja, entweder Scheidepunkt oder der absoluten Krönung dieser Saison. Am Wochenende geht es gegen City um die Meisterschaft. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann werden sie diesen Vorsprung auch ins Ziel bringen und in England Meister werden.
Da drücke ich auch mal ganz fest die Daumen, da kann man wirklich mal fest von ausgehen.
Wenn sie verlieren, ist möglicherweise diese ganze tolle Anfangssaison in der Tonne und Arsenal zeigt wieder sein Arsenal-Gesicht. Also insofern, ich würde denen auch mal, was diese Anspannung angeht und auch die Entwicklung der letzten Wochen, würde ich denen mal ein bisschen Kredit tatsächlich dafür geben, dass man dann ein bisschen glanzlos auch, Achtung, ins Halbfinale der Champions League einzieht.
Ja, es ist ja auch so absurd, ne, worüber wir hier reden, auch wenn ich es natürlich angestoßen habe, aber die sind die einzige Mannschaft dieser Champions League-Saison, die noch nicht einmal verloren hat und die kommen sozusagen ohne Niederlage in dieses Halbfinale und trotzdem kann die Saison, falls sie gegen Man City verlieren und dann gegen Atletico ausscheiden, ist in 3 Wochen die Saison komplett im Arsch. Also es ist schon.
Ja gut, aber das ist halt nun mal leider so.
Aber was sagt denn euer Gefühl? Also Arsenal, die ja, es ist ja so ein bisschen das Ekel-Derby. Also auf der einen Seite Arsenal, die Eckbälle und Standards revolutioniert haben, indem jetzt einfach alle sich um den Torwart drängen und irgendwann köpft und wuchtet halt einer einen Ball rein, gegen Atletico, die ja jetzt, glaube ich, das 4. Mal unter Simeone im Halbfinale stehen, back to the roots, zurück zu den Wurzeln unter Simeone, der unglaublich glücklich und erleichtert wirkte, auch nach diesem.
Ja,
nach diesem,
ich habe Tränen gesehen.
Ja, Tränen nach der Siegniederlage gegen Barcelona gesagt hat, ihr wisst gar nicht, was das für ein Gefühl ist, unter den letzten 4 zu stehen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Mhm. Und die sind ja wirklich wieder das Atletico, was man vor ein paar Jahren noch gefürchtet hat. Also es sind wieder die Soldaten, die durch Europa marschieren.
Ja, ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren, ich war in New York, habe ich das Champions League Finale Atletico gegen Real geguckt und dachte schon, boah, jetzt sind sie kurz davor und dann macht Ramos da noch das Kopfballtor. Das war irgendwann am späten Mittag, frühen Nachmittag in New York, da habe ich noch in so einer Kneipe geguckt, war auch ein interessantes Erlebnis und ich muss ja sagen, ich mag Atletico sehr, ist von den spanischen Vereinen mir mit Abstand der sympathischste. Ich und meine Tochter waren auch so ziemlich die einzigen, die in der Taverna Romana für Atletico gejubelt haben, weil da waren dann doch offensichtlich sehr viele Barcelona-Fans, die also dann immer schrien und jubelten, wenn Barca getroffen hat. Das haben sie ja auch 2-mal getan. Allein, es hat ihnen nichts genutzt.
Du hast doch jedes einzelne Atletico-Trikot im Schrank, wo die ganze Zeit die Filmtitel drauf gewechselt haben, ne?
Ja, selbstverständlich, okay. Selbstverständlich.
Streng genommen heißt es ja auch meine Tochter und ich, aber darauf wollen wir jetzt nicht hinein.
Ich bin der Ältere, ich noch.
Entschuldigung, ich bin Micky Beisenherz, ich habe mir selbst das Sie angeboten.
Der Erziehungsberechtigte nennt sich mal zuerst. War übrigens auch interessant, weil ich habe meine Tochter, weil sie liebt es, und das ist natürlich sehr schön, sie liebt es, mit ihrem Vater Fußball zu gucken. Also habe ich gedacht, weißt du was, kommt, dann gehen wir halt in die Taverne, obwohl sie am nächsten Tag Grundschule hat. Wir haben nicht das Spiel ganz zu Ende geguckt, weil das wäre dann nicht machbar gewesen, aber sie war trotzdem eine halbe Stunde zu spät im Bett und ist dann morgens, stand sie dann auch so im Gang, im Flur und lehnte sich so in den Türbogen und stand da so wie Martin Semmelrogge, kurz bevor es heißt, also wir haben heute um 5 Uhr schon sehr frühen Dreh. Scheiße. Ey, Papa, ey, Kacke.
Aber wie die Weisheit ist der Louis Farrell von Fußball MML. Seine Tochter muss ihn siezen.
Ja, selbstverständlich.
So ist es.
Aber wir sind wenigstens aus dem Haus gegangen und haben gesagt, Beba, ein Küsschen für die Mutti. So, so, das habe ich auch.
Sehr gut.
Alles.
Ja. So, ich unterbreche die ganze Plauderei hier mal ein bisschen für eine sehr wichtige Information und für ein kleines bisschen Hip-Hop.
Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indy. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
Yeah. Yeah.
Und was musste sich der Schiedsrichter nach der Partie Bayern gegen Real alles anhören? Ne? Die übelsten Beschimpfungen, aber zum Beispiel halt eben auch so sagen, ja, Schiedsrichter, immer, du solltest dir einen neuen Job suchen. Ja. Und ich meine, ich hätte schon die Antwort von ihm sogar schon unten auf dem Feld gehört, dass er sagte, danke für die Anregung, ich bin bereits am Gucken. Und wo mache ich das? Und dann stand da Vinny Junior und guckte ihn so ein bisschen an wie Ochs vom Berg. Und dann sagte er, ja, ich guck mal hier, zeigt ihm so sein Handy, ich bin schon bei Indeed.
Ja.
Da hat es Vinny abgezogen und hat gesagt, ja, nee.
Das lief natürlich anders. Vinicius Junior hat gesagt, such dir einen neuen, you have to get a new job. Und dann kam Bellingham und sagte, Indeed.
Genau.
Genau so war's.
Genau, und dann hat der Schiedsrichter hinter vorgehaltener Hand, wie die das immer natürlich im Spiel machen, hat er gesagt, Mensch, ihr wisst doch, es war noch nie einfacher, im hart umkämpften Arbeitsmarkt herauszustechen. Überlegt mal, wie kompliziert und überwältigend der Arbeitsmarkt einem früher vorkam und wie verloren man sich dadurch fühlen konnte. Das ist heute anders. Ja. So hat der Schiedsrichter auf dem Platz gestanden, hat genau das erzählt.
Genau.
Und dann den beiden, Vinny und Belly. Vinny und Belly heißen sie ja intern.
So heißen sie.
So nennt man sie.
Ja. Ist richtig. Ja, so nennt man sie. Ist richtig.
Hat dann erzählt, dass Indeed endlich Klarheit schafft, indem man einfach nur ein Profil erstellen muss, den Lebenslauf hochladen muss und dann super easy passende Jobs finden kann.
Genau, das ist halt heutzutage, sucht und findet man Jobs anders. Und zwar von Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Und das Ganze, das ist so, Indeed ist so gut, dass selbst der Faulste sich irgendwann bewegt und sagt, ja gut, also wenn das so ein Angebot gibt, dann suche ich mir auf jeden Fall auch einen Job. Indeed ist so gut, dass ich gehört habe, dass also selbst Timmy der Wahl mittlerweile gesagt hat, also weißt du was, komm, ich schwimme von meiner Sandbank runter. Ich werde Sandbankberater, genau. Und so gut ist das. Ja.
Dass er diesen Job überhaupt gefunden hat, Sandbankberater, ging ja nur, weil Indeed die Entschuldige.
Ja.
Nee, aber weil Indeed natürlich die größte Jobplattform weltweit ist und damit auch Millionen aktueller Stellenanzeigen anbietet. Ja, Indeed ist kostenlos, einfach zu bedienen mit Arbeitgeberbewertungen und Gehaltsinformationen. Unterstützt euch Indeed dabei, den passenden Job und den passenden Arbeitgeber für eure Zukunft zu finden. Das Ganze unter de.indeed.com/Eintracht.
Das war die Werbepause mit den Deep. Weiter geht's mit Champions League.
So Leute, dann schauen wir noch ganz kurz auf das Spiel der Woche. Atletico gegen Barça, 1-2 endete es, also die Siegniederlage quasi für Atletico Madrid, insgesamt nämlich 3-2 gewonnen. Sie haben es tatsächlich geschafft und stehen dank des Anschlusstreffers von Ex-Leipziger Ademola Lokman im Halbfinale. Und wie schon im Hinspiel zeigte sich Barça als spielstärkere Mannschaft, musste aber erneut einen Platzverweis nach Notbremse hinnehmen. Interessant übrigens, dass es dafür erst Gelb gab und das erst nach VAR ging. Aber gut, nicht nur in Deutschland gibt es Schiedsrichter, die hin und wieder einen kleinen Schubs brauchen.
Bleiben wir in der großen MML-Tradition und schweifen direkt ab. Ademola Lookman, ehemals ja der Mann, der mit den Schuhen rutschte bei Leipzig, als er, glaube ich, aus England von Everton gekommen war. Und das ist eine irre Karriere. Das ist ja der Spieler, der schon Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale, ich glaube mit einem Doppelpack oder sogar mit drei Treffern.
Also mindestens zwei, ja.
Also ich glaube vielleicht, sagen wir mit allen dreien. Also ich glaube, es stimmt sogar, der ja sogar einfach Bayer Leverkusen, die nur dieses eine Spiel in der Saison verloren haben, nämlich gegen Atalanta Bergamo und Ademola Lookman, und der in der Winterpause zu Atletico gewechselt ist. Da habe ich noch gedacht, puh, mal sehen, was das gibt. Und der passt ja wirklich, und da bleibe ich auch wirklich in der martialischen Sprache, wie die Faust aufs Auge, in dieses Team, ja, weil er natürlich wahnsinnig abschlussstark ist und trotzdem so einer, der ekelhaft gegen den Ball arbeitet. Und da hat sich sozusagen, um auch nochmal im Bild zu bleiben, da hat sich Diego Simeone den nächsten Soldaten rangezüchtet. Und dass der dann dieses Spiel im Grunde entscheidet durch diesen Anschlusstreffer, ist dann nur passend. Aber es war ja wirklich das Spiel der Gegensätze. Also der Defensivverbund von Atletico gegen den Teenager-Hurra-Fußball von Barcelona, die ja mit der Viererkette immer kurz hinter der Mittellinie stehen. Also das, was bei den Bayern die Mann-gegen-Mann-Verteidigung, die Manndeckung über den ganzen Platz ist, bei Kompanie, ist ja bei Barcelona dieses wahnsinnig Hochstehen. Und beides kann halt im schlimmsten Fall schiefgehen. Die Bayern haben es jetzt im Rückspiel gemerkt, dass man dann durchaus in schlimme Situationen gegen Real kommt, wenn das System mal nicht funktioniert, wenn es nicht greift. Und bei Flick ist es so, die Süddeutsche hat das windschiefe Gebäude genannt. Also eine Offensive, die auf jeden Fall auf PSG- und Bayern-Niveau agiert. Und hinten sind die halt so anfällig. Und dann bekommen sie halt wieder mal insgesamt das eine Tor zu viel.
Ganz kurze Frage, Clément Turpin. Das war der Schiedsrichter dieser Partie. Mhm. Ich hoffe, ihr habt das gehört, wie schön ich das ausgesprochen habe.
Das ist sehr schön.
Ja, der stand auch im Fokus, genauso wie beim Bayern-Spiel. Barças Rafinha sprach von einer gestohlenen Partie.
Der soll die Schnauze halten.
Vielen Dank. Genau, Dankeschön. Genau das. So hätte ich es mir nicht besser träumen können.
Ja, aber es war doch schon im Hinspiel, gab es doch auch so eine strittige Szene, da gab es doch auch schon eine rote Karte. Ein Platzverweis. Und dann hat doch Hansi Flick danach so getuppt, weil ich glaube, der VAR, also der im Keller, der vierte Offizielle, war, glaube ich, ein deutscher Schiedsrichter. Und da war doch irgendwo die Überschrift auch Danke Deutschland, als hätte ihm die Heimat diesen Sieg beziehungsweise dieses Ergebnis beschert, den Sieg gestohlen. Also da haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und das gilt für Barca genau wie für Real. Lernt doch mal verlieren. Also
exakt.
Es kann doch nicht sein, dass sowohl Barcelona als auch Real jetzt die ganze Zeit von dieses Märchen verbreiten, sie wären am Schiedsrichter gescheitert. Sie sind, die einen sind an ihrem Unvermögen gescheitert, die andere an einer viel zu offensiven Taktik, die nie modifiziert wird, egal gegen welche Gegner. Das ist erstmal gut, solange es läuft, aber Atletico hat die Schwächen von Flicks System einfach gnadenlos offengelegt.
So, wir halten auf jeden Fall mal fest, die Halbfinals stehen und werden auch ausgetragen, und zwar am 28. und 29. April, wenn ich es richtig gesehen habe, fangen
die
Bayern an.
Muss ich mir unbedingt noch was vornehmen, das ist ganz wichtig, dass ich mir da einen schnellen Tourtermin oder so reinlege.
Schaffst du bestimmt.
Unbedingt, ja.
Die Bayern fangen, glaube ich, an in Paris und dann muss am nächsten Tag, am Mittwoch, der FC Arsenal nach Madrid, das also die beiden Spiele und eine Woche später dann über Kreuz sozusagen die Halbfinal-Rückspiele. Fakten haben wir noch. Damit stehen wir nämlich mit Fakt Nummer 1 bei 4 Halbfinallisten der diesjährigen Champions League. Arsenal, PSG, Atletico und die Bayern. Zum ersten Mal seit 7 Jahren sind damit 4 Vereine aus 4 verschiedenen Ländern im Halbfinale vertreten.
Ist das ein Ergebnis des neuen Modus, dass am Ende sich, das ist ja einfach schön, dass in dieser Premierensaison, dieser neuen Endlos-Tabelle, am Ende wir so ein wunderbar gemischtes Halbfinale haben?
Die Antwort ist nein.
Gut, super. Dann, zweiter Fakt für Micky. Manuel Neuer?
Wie freu die Pfeife!
Absolvierte am gestrigen Abend seinen 25. Viertelfinaleinsatz. Fun Fact, er hat 25 mehr als ich.
Ja.
In der Champions League, okay, gemeinsam mit Thomas Müller, natürlich, ist er damit der Champions League-Spieler mit den meisten Viertelfinaleinsätzen und muss sich jetzt einen Bart wachsen lassen.
So. Arda Güler erzielte gegen die Bayern einen Doppelpack. Es waren die ersten beiden Champions League-Tore seiner Karriere. Tatsächlich ist es schon 23 Jahre her, dass ein Türke einen Doppelpack in einem Champions League-Viertelfinale schnüren konnte. Im Jahr 2003 gelang das.
Hakan Şükür?
Nee, Nihat Kavici von Real Sociedad.
Genau.
Und da muss man sagen, Arda Güler, no jokes with name, aber nie hat sich jemand so aufgeregt in einem Viertelfinale nach Abpfiff, ne?
Das stimmt.
Das ist richtig.
So, Seit den Viertelfinalrückspielen führen übrigens PSG und der FC Bayern die Torstatistik in der diesjährigen Champions League-Saison an. Beide Vereine konnten bereits 38 Treffer erzielen. Der Rekord datiert übrigens aus der Saison 1999-2000. Damals erzielte der FC Barcelona 45 Tore. Schauen wir mal, ob der Rekord in dieser Saison ein Update bekommt. Übrigens auf Platz 3 folgt dann schon Kylian Mbappé.
Und wir kommen zur Ingrid der Woche und da wird es natürlich jetzt in unserer Lieblingskategorie tatsächlich ein bisschen offensiv, logischerweise. Die drei prägenden Spieler aus den Halbfinalbegegnungen waren zum einen Ousmane Dembélé von PSG, der Ballon d'Or-Gewinner, erzielte einen Doppelpack und ließ dem FC Liverpool alleine keine Chance auf ein Weiterkommen.
Ferran Torres vom FC Barcelona. An einem schweren Abend für Barca blieb Torres der auffälligste Akteur. Ihm gelang ein Treffer und eine Vorlage. Sein Tor zum 3:1 wurde vom VAR eingesackt. Da sage ich auch, dieses Spiel wurde Barcelona gestohlen.
Und der Man of the Match aus dem Bayern-Spiel, Michael Olise, der Franzose, entschied das Spiel gegen Real mit einem Traumtor in der Schlussminute. So, ihr könnt jetzt mal die deutsche Brille abnehmen und mal ganz, ich würde mal sagen, neutral.
Ich fand Ferran Torres schon wirklich sehr stark, muss ich sagen.
Fand ich auch. Ja, ich hätte gesagt, wir machen einen Deal mit dem Teufel. Ousmane Dembélé bekommt die Ingrid der Woche, aber die Bayern ziehen ins Finale ein.
Ah. Ich bin auch bei Micky. Ich fand Ferran Torres schon wirklich stark.
Ja, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und auch das aberkannte Tor, also das war schon wirklich à la bonne.
Wie lange hast du in deiner Bräsigkeit gebraucht, um zu merken, dass es nicht Fernando Torres ist? Der spielt immer noch.
Redet ihr bei Bräsigkeit?
Erst im Rückspiel habe ich es gemerkt.
F. Torres, ey.
Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch einer eines Clubs, der sich nicht durchgesetzt hat. Vielleicht doch Dembélé. So,
Lukas, ich habe nicht richtig hingeguckt, weil ich mit meinen Augen die Digitalanzeigen nicht mehr richtig sehe. Ich dachte erst, das wäre Rudi Tömmes von Eintracht Trier. Das habe ich erst im Rückspiel gemerkt.
Also legen wir uns fest, Ingrid der Woche, so. Ferran Torres, damit verabschieden wir auch den FC Barcelona aus diesem Wettbewerb. Freuen uns auf die Halbfinalbegegnungen, die ich ja schon genannt habe. Es bedeutet übrigens auch, dass wir uns am 30. April, also nach dem Halbfinal-Hinspielen hier wieder hören, zu Fußball MML Königsklasse, präsentiert von Indeed. Das war's für heute. Vielen Dank, Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker sagen tschüss.
Sie sind die Besten.
Alle rollen. So. Tschüss. Also macht's gut, ihr Rabauken.
Ciao.
Tschüss. Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.